Ja. Geht gut. Gott segne den Abend heute. Und ich soll viele liebe Grüße von unserem Pastor Johannes bestellen. Hat heute einen anderen Termin und hat mich gebeten, mit euch das Wort zu teilen. Und ich bitte dich, Gott, mein Vater, durch deine Worte, die wir heute hören, durch deinen Geist zu uns zu sprechen und uns zeigst, auf welchen Weg du uns führen willst. Öffne unsere Ohren für dein Reden. Öffne uns Jesus stärker als sie vor. Ich danke dir schon jetzt in Jesus Namen, was du durch dein Wort heute Abend an uns tun wirst. Danke, Vater. Amen. Morgen, Samstag, den 18. ist Johannes wieder da mit dem Thema Gott hat dich nicht vergessen. Und Sonntag um 19 Uhr, am 19. März um 10 Uhr ist das Thema Ach, die lieben Christen. Dann will ich noch eine Sonderveranstaltung verkünden, die am Dienstag, den 28. März ist und Mittwoch, den 29. März, jeweils um 19 Uhr mit Josef Hedgecock. Unser Thema ist heute, Gott ist am Werk. Überall, wenn man schaut, ist Gott am Werk. Man braucht sich nur die ganze Schöpfung anzuschauen. Im ersten Buch Mose, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Er schuf alles, Licht, Wasser, Pflanzen, Bäume, Früchte, Tiere, Menschen, alles ist sein Werk. Machen wir es uns aber bewusst. Vieles wird doch heute als selbstverständlich hingenommen. Stimmt's? Viele sind doch unbekümmert. Sie überlegen oder denken nicht viel. Es darf für uns aber nichts selbstverständlich werden. Wir sollen alles mit Danksagung empfangen. Ich habe viele Menschen was zu verdanken, aber ich habe jetzt keine Zeit, sie alle aufzuzählen. Aber vor allem gilt mein aufrichtiger Dank Jesus Christus, meinem Herrn. Amen. Es ist nicht selbstverständlich, dass jemand für dich betet, dass wir in eine Gemeinde gehen können, in Frieden, ohne Angst zu haben, dass man dir das Wort predigt, dich unterweist, dass du gerettet wurdest. Das ist kein Zufall, meine Lieben. Dass du gesund bist, Essen hast und so weiter. Nichts ist auf dieser Welt selbstverständlich. Es wird nur einfach so hingenommen. Man denkt nicht, man schätzt es erst, wenn man es nicht mehr hat. Auf dieser Welt gibt es nichts Selbstverständliches. Alles hat einen Verursacher, einen Urheber und hinter allem steht irgendwie eine Absicht oder eine Idee. Schauen wir uns doch mal die Sonne an. Da war Gott am Werk. Gott machte zwei große Lichter, ein größeres, das den Tag beherrscht und ein kleineres für die Nacht. Dazu noch ein ganzes Heer der Sterne. Gott setzte sie an das Himmelsgewölbe, damit sie der Erde Licht gibt. Im Psalm 136 steht, er hat große Lichter gemacht. Seine Liebe hört niemals auf. Die Sonne, um den Tag zu regieren, seine Liebe hört niemals auf. Mond und Sterne für die Nacht. Unter der Sonne spielt sich das Leben auf dieser Welt ab. Im Prediger heißt es, ich freue mich, die Sonne zu sehen. Und in ein Liederbuch steht, die Sonne, die wir brauchen, schenkst du uns unverdient. In Duft und Farben tauchen, will sich das Land und grünt. Mit neu erweckten Sinnen sehen wir der Schöpfung Lauf. Da draußen und da drinnen, da atmet alles auf. Wir leben, Herr, noch immer vom Segen der Natur. Licht, Luft und Blütenschimmer sind deine Hände Spur. Wer Augen hat zu sehen, ein Herz, das staunen kann, der muss in Ehrfurcht stehen und betet mit uns an. Wie geht es euch? Genießt ihr jeden Tag, der euch gegeben ist? Ich freue mich jeden Tag aufs Neue an der Natur, an Gottes Schöpfung. Wir hatten mal Urlaub am Meer gemacht und ganz früh sind wir aufgestanden, bevor die Touristen überhaupt da reinkamen und haben uns den Sonnenaufgang angesehen. Und es war so schön und plötzlich hob sich die Sonne aus dem Meer heraus, einfach aus dem Meer heraus. Jedenfalls sah das so aus. Und alles war ringsherum so still. Das muss man einfach erlebt haben. Man kann es einfach nicht beschreiben, so schön war das. Und aufregend war es auch, als ich zum ersten Mal im Flugzeug saß. Und hier unten auf der Erde war es trübe gewesen und hat so genieselt. Aber als wir mit dem Flugzeug plötzlich durch die Wolken ins Licht hineinkamen, da war alles hell und voller Sonne. Und wir haben dann runtergeguckt, da haben wir das traue Trübe gesehen. Da haben wir gesagt, ach, die armen Menschen, die werden jetzt rummeckern. Und hier oben ist es so schön. Und das vergesse ich nie. Und auch wir gehören zum Licht, weil wir mit Jesus verbunden sind. Vorher gehörten wir zur Finsternis, liebe Geschwister. Paulus schrieb an den Christen, Freunde, alle, die zu Jesus gehören, leben im Licht Gottes. Amen. Das ist eine Tatsache. Lebt nun auch als Menschen des Lichts. Ihr seid das Licht für die Welt. Euer Licht soll vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Taten sehen. Luther sagte einmal, Christ zu sein bedeutet, wie ein Sprung vom dunklen Keller ins Licht. Da muss man sich sehen. Und es gibt ein so wunderschönes Lied von Ernst Gottlieb von Woltersdorf. Da heißt es, der Schuldbrief ist zerrissen. Hier beschreibt er, was es heißt, Christ geworden zu sein. Er sagt aber auch danach, wenn ich mich aber selbst betrachte, so wird mir Angst und weh. Wie geht es dir dabei, wenn wir uns selbst betrachten? Seid mal ganz ehrlich, wie viele dunkle Flecken haben wir noch? Auf andere zu schauen ist einfach. Da sehen wir alle Fehler und wir wissen alle genau 1000 Ratschläge, denen zu geben, was der zu machen hat. Aber wie sieht es mit uns selbst aus? Ihr wisst doch, wenn wir mit einem Finger auf einem zeigen, zeigen drei zurück. Nicht schön, oder? Es gibt doch ein schönes Kinderlied. Pass auf, kleines Köpfchen, was du denkst. Das ist für mich immer wie ein Ohrwurm. Denn der Vater im Himmel schaut immer auf dich, denn der Vater im Himmel hat dich lieb. Aber Silvester auch, nehmen wir uns ja auch meistens vor, mit einer schlechten Gewohnheit zu brechen. Und wir strengen uns an mit unserer eigenen Willenskraft. 2 Wochen klappt es vielleicht auch. Aber du atmest auf und plötzlich ist es wieder da. Jeder Christ schleppt doch immer noch einen Rucksack mit sich. Der große Schritt zum Sieg ist erstmal die Einsicht. Einsicht ist nicht auf die anderen zu schauen, zu meckern, sondern wirklich in sich selbst hineinzuschauen. In sich selbst. Was sagte damals der verlorene Sohn? Ich habe versagt. Ich habe gesündigt. Ich habe meinen Vater verlassen. Er hatte die Einsicht. Und er kehrte um. Nicht der Vater muss zu uns kommen, sondern wir müssen zum Vater gehen. Ich muss mich aufmachen. Aber was ist besonders uns im Wege? Oftmals unser Ego, unser Ich. Das macht uns zu schaffen, unser Ich. Und dazu habe ich ein kleines Märchen aus Java, aus Lisa Tetzner. Der Streit der Glieder der Menschen. Eins in alten Zeiten hub ein gewaltiger Streit an. Mund, Augen, Ohren, Nase, Herz, Hände und Füße zankten sich. Wer von ihm dem anderen im Range über wäre. Sie konnten bei ihren Streitereien kein Ende finden. Das Auge sprach, ich bin der Erste, denn ich nehme ja alles zuerst wahr, mehr als ihr. Nein, meinte das Ohr, ich bin der Erste, denn ich höre ja immer alles zuerst. Sagte die Nase, du irrst, lieber Freund, ich bin der Erste, denn ich rieche alles zuerst. Hierauf mischte sich die Hand ein und sagte, liebe Freunde, ihr täuscht euch alle, ich bin der Erste. Nehme ich nicht von euch allen Dingen zuerst in Empfang? Nein, nein, mein Lieber, sprach der Fuß. Ich bin der Erste unter euch, allen zusammen. Ich gehe ja umher, überall, wohin man mich schickt und mühe mich auf dem Wege ab. Das Herz verhielt sich ganz ruhig. Es saß in seiner Brust und schwieg. Es hörte auf ihre Worte und war neugierig, wohinaus sie noch wollten und was sie zum Schlusse sagen würden. Sie zankten sich aber den lieben langen Tag. Niemand wollte den anderen den Vorrang lassen. Je 9 Tage und 9 Nächte war der Streit. Endlich, als Lärm und Gezänk kein Ende nehmen wollten, hatte das Herz genug davon. Es erhob seine Stimme und redete, Auge, Nase, Ohr, Mund, Hand und Füße, jetzt will ich euch mal die Wahrheit sagen. Was redet ihr eigentlich für Unsinn? Ich bin der Erste unter euch, denn durch mich erhaltet ihr eure Bewegung. Schlägt das Herz nicht, wenn ich nicht arbeite, bewegen sich weder Fuß noch Hand und bekommt kein Mund etwas zu essen. Sobald ich mich rege, kann das Auge sehen, das Ohr hören und die Nase riechen. Deshalb bin ich unter euch der Erste. Und ich mache den Anfang, dann könnt ihr euer Tagwerk beginnen. Wenn ihr euch zankt, ich bleibe doch der Älteste und der Vornehmste. Gibt diese Geschichte euch nicht zu denken, wenn man so drüber nachdenkt, wie es bei uns manchmal so oft ist? Wir haben alle Mangelerscheinungen. Gott hat das Ei erfunden, aber wir müssen herausfinden, wozu es gut ist und wie man es genießt. Seien wir doch ganz bewusst, wir sind auf Gottes Führung angewiesen. Zu jeder Zeit. Im Galaterbrief 5,16 steht eine praktische Hilfe, was Paulus uns anbietet. Er sagt, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierden des Fleisches nicht befriedigen. Martin Luther sagte einmal, es gibt 2 Hauptleute in dir, den Geist und das Fleisch. In deinem Körper ist ein Kampf und ein Streit. Der Geist streitet gegen das Fleisch und das Fleisch streitet gegen den Geist. Hier erwarte ich nicht anderes von dir, als dass du folgst dein Geist als dein Hauptmann und Führer und dass du nicht gehorchst jeden Hauptmann dem Fleisch. Denn das ist alles, was du tun kannst. Unser Pastor sagt immer, wen fütterst du, den weißen oder den schwarzen Wolf? Auf was will uns hier Luther aufmerksam machen? Was ist für uns wichtig? Zu wissen im Kampf zwischen Fleisch und Geist. Was wir von mir und dir wird erwartet. Was wird von mir und dir erwartet? Aber gleich wichtig ist auch, was wird von mir und dir nicht erwartet? Legen wir doch heute mal den Schwerpunkt auf, was wird von mir nicht erwartet? Verwechseln wir das nicht oft? In Philipper 2 steht, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Dieser Vers spricht, was wir tun sollten. Was sagt aber der nächste Vers? Denn Gott ist der in euch wirkt, beides, das Wollen und Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Merkt ihr was? Das können wir nicht. Das ist Gottes Werk an uns. Er muss es tun in seiner Gnade. Amen. Es ist unsere Aufgabe, aufzupassen. Oft wollen wir tun, was überhaupt nicht unsere Sache ist. Stimmt's? Denk mal drüber nach. Das ist ein großer Trick Satans, uns zu etwas anzutreiben, zu stressen, was von uns gar nicht erwartet wird. Und wenn wir denn daran scheitern, entmutigt er uns, dass wir alles hinschmeißen und sogar noch aufhören, das zu tun, was wir tun könnten. Denk mal darüber nach. Hast du sowas schon mal erlebt? Machen wir uns das wirklich bewusst und denken wir mal darüber nach, was ist wirklich meine Sache? Was kann ich tun und was ist Gottes Sache? Was ist sein Werk? Im Psalm 51 steht, es heißt hier, ich bin verstrickt in Verfehlung und Schuld, seit meiner Mutter mich empfangen und geboren hat. Das war mir verborgen. Du hast es mir gezeigt. Dir gefällt es, wenn jemand die Wahrheit erkennt. Nimm meine Schuld von mir, dann werde ich rein. Wasch mich wieder, lass mir die Freude erleben und mit deiner Gemeinde jubeln. Du hast mich völlig zerschlagen, richte mich doch wieder auf. Sieh nicht auf meine Verfehlung, tilge meine ganze Schuld. Gott, schaffe mich neu. Gib mir ein Herz, das dir völlig gehört und einen Geist, der beständig zu dir hält. Merkt ihr hier was? Gott ist hier am Werk. Er legt uns die Wahrheit in unser Herz. Es ist Gott, unser Vater, der uns gibt, reinigt, wäscht, füllt, schafft, erneuert und ausrüstet. Jede Veränderung tief in unserem Herzen ist Gottes Werk. Schauen wir uns Kolosser an. Kolosser 3. Ihr seid von Gott erwählt, der euch liebt und zu seinem heiligen Volk gemacht hat. Darum ziehen nun wir eine neue Bekleidung, alles an, was den neuen Menschen ausmacht. Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Bescheidenheit, Milde und Geduld. Ertragt einander, seid nicht nachtragend, wenn euch jemand Unrecht tut, sondern vergebt einander, so wie euch der Herr vergeben hat. Und über das alles zieht die Liebe an, die alles andere in sich umfasst. Sie ist das Band, das euch zu vollkommener Einheit zusammenschließt. Habt ihr aufgepasst? Wer soll hier etwas tun? Gott oder wir? Das äußere sichtbare Werk sollen wir als Christen, als Gläubige anziehen. Wir Gläubige, wir Auserwählte Gottes, sollen die äußere Form Christi anziehen. Gottes Werk ist die innere Wandlung des Herzens. Das ist die göttliche, menschliche Arbeitseinteilung. Schauen wir immer auf Gott und auf Jesus. Gott ist Sieger in unserem Leben. Vergesst das nie. In Epheser 2 steht, wir sind ganz und gar Gottes Werk. Durch Jesus Christus hat er uns so geschaffen, dass wir nur Gutes tun können. Er hat sogar unsere guten Taten im Voraus geschaffen, damit sie nun in unserem Leben Wirklichkeit werden. Ein gutes Werk ist nicht etwas, was wir für Gott tun, sondern es ist was, was Gott zuvor für uns bereitet hat. In Epheser 2,13 heißt es weiter, damals wart ihr fern von Gott, jetzt aber seid ihr ihm nahe durch die Verbindung mit Jesus Christus, durch das Blut, das er vergossen hat. Alle Kirchen, alle Missionshäuser oder gute Prediger oder sonst wie was, die wir gebaut haben, werden eines Tages verschwinden. Wenn wir eins vor unserem Vater stehen, wird er nicht unsere Werke beurteilen, sondern uns beurteilen gemäß unseren Werken, wie weit Jesus in uns Gestalt gewinnen konnte, die er zuvor bereitet hat. Das heißt, wir können unsere Werke nicht nach Belieben aussuchen, um dann mit großer Fahne nach vorne zu rennen und zu sagen, schaut mal alle her, was ich alles getan habe. Es ist alles vorher vorbereitet von Gott. Alles muss Gott für uns vorbereitet und geplant haben. Und er bereitet die Werke, die eigens für unsere Lage, unseren geistigen Wachstum und unseren weiteren Dienst förderlich sind. Es sind Gelegenheiten, das Leben Christi in uns freizusetzen. Nicht wir kämpfen und bauen das Reich Gottes, sondern Jesus ist das Reich Gottes und Jesus ist in uns. Halleluja. Es ist alles manchmal nicht so leicht, wie es sich anhört. Wir müssen immer unterscheiden. Gibt uns ein Mensch einen Auftrag, dann kann ich auch Nein sagen. Oder ist es Gott, der mir den Auftrag gibt? Und diese Unterscheidung müssen wir lernen. Bitten wir Gott, dass er uns hilft zu unterscheiden. Wie regieren wir aber, wenn wir genau wissen, dass es die Aufgabe von Gott kommt? Die passt uns manchmal nicht. Reagieren wir nicht so oft wie Mose? Sagen wir nicht auch, das kann ich nicht machen. Mose wurde von Gott beauftragt, zum Pharao zu gehen und ihm zu sagen, dass er das Volk ziehen lassen sollte. Oh, versetzt euch mal in seiner Lage, der kannte den Pharao. Hättet ihr da nicht auch Hosen schlottern? Hättet ihr nicht genauso geantwortet wie er? Wie wäre eure Reaktion? Denkt mal drüber nach. Mose sagte, oh nein, das kann ich nicht. Wer bin ich denn? Das war seine erste Reaktion. Könnt ihr das verstehen? Gott gibt ihm jetzt ein Versprechen. Ich werde mit dir sein. Mose hatte aber immer noch Ausreden. Er hatte seine ganze Umhängetasche voll Ausreden mit dabei. Kennt ihr das? Ich kann nicht reden. Ich habe einen schweren Mund und eine schwere Zunge. Gott musste ihn erst mal klar machen, wer ihm überhaupt erst befähigt zu reden, zu hören und zu sehen. Überlegen wir doch mal, wer hat denn den Menschen diese Sinne gegeben? Das ist doch Gottes Werk. Er hat doch den Menschen mit diesen Fähigkeiten geschaffen. Und Gott ist es, der die Sinne erhält oder wegnimmt. Wenn Gott uns einen Auftrag gibt, gibt er auch das nötige Rüstzeug dazu. Gott verlangt nie etwas von uns, wo wir uns nicht befähigt, es auch zu tun. Im 2. Mose steht, wer hat dem Menschen den Mund gemacht? Oder wer macht stumm oder taub, sehend oder blind? Nicht ich, sondern der Herr. Und in Jesaja 50 steht, Gott, der Herr, hat meine Zunge in seinen Dienst genommen. Er zeigt mir immer neu, was ich sagen soll, um die Mühen zu ermutigen. Jeden Morgen lässt er mich aufwachen mit dem Verlangen, ihn zu hören. Begierig horche ich auf das, was er mir zu sagen hat. Er hat mir das Wort, das Ohr geöffnet und mich bereit gemacht, auf ihn zu hören. Ich habe mich nicht gesträubt und bin von keinem Auftrag zurückgewichen. Das ist doch eine tolle Aussage von Jesaja. Streben wir es doch auch an mit Gottes Hilfe. Christ zu sein ist nicht immer einfach, aber ist von großer Bedeutung. Und es gibt in ein Liederbuch, ich liebe die Liederbücher, das ist immer bald eine Predigt für sich, braucht man eigentlich ja nicht weiter mehr sagen. Da steht, Herr, halte mich nah bei dir jeden Tag, dass ich nicht falle und abirren mag. Wenn ich in Not oder in Anfechtung bin, hilf, dass aus allem ich Gutes gewinne. Herr, mach aus mir ein Gefäß, wie du willst. Lass alles sehen, dass du mich erfüllst. Lehr mich zu lieben, dass jeder dich sieht. Ja, aus mein Herr, dies ist mein Gebet. Gib mir in Schwachheit die Kraft, treu zu sein. In allen Zweifeln den Glauben der Rein. Schenk mir dein Licht, Herr, wo mein Weg verkehrt. Und selbst im Dunkeln ein Lied, das dich ehrt. Herr, mach aus mir ein Gefäß, wie du es willst. Ist das nicht toll? Den Wunsch habe ich auch. Aber machen wir es uns manchmal nicht zu einfach am Anfang unseres Glaubens? Ich denke, jetzt bin ich gerettet. Halleluja. Von nun an kann ich ein richtiges Christenleben führen. Jetzt geht's so richtig los. Nur Freude, Frieden und Eierkuchen. Aber so einfach ist das alles nicht. Schauen wir uns doch mal eine Ehe an. Bloß weil ich auf den Standesamt gehe oder vor dem Traualtar ein Versprechen gebe, in Freud und in Leid, kann ich deshalb nur ein Jubel, eine Eheleben führen? Wie sieht der realistische Alltag aus? Heute wird doch fast jede zweite Ehe geschieden. Wie sieht es aber auch bei uns Christen aus? Seien wir doch mal ganz ehrlich, wie viele Entscheidungen wir beim Altaraufruf in der Evangelisation für Christus getroffen haben. Aber wie viele fallen wieder ab? Ist das nicht traurig? Was sagte Jakobus dazu? Er nahm kein Blatt vor den Mund, als er sagte, ihr Ehebrecher und Ehebrecherin, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer immer der Welt Freund sein will, macht sich zum Feinde Gottes. Das ist doch knallhart, was er sagt, ne? Wenn Christen sich wieder der Welt zuwenden, begehen sie geistlichen Ehebruch. Geistlich gesehen brichst du ein Verlobungsversprechen, das dir Jesus gegeben hast. Ist das nicht traurig? Wo ist die Freude, das Jubeln, das Tanzen vor Gott geblieben? Wo ist die Vertrautheit mit Jesus geblieben? Wo ist das Wollen, ausschließlich nur für ihn da zu sein, geblieben? Vergessen? Die Euphorie ist im Alltag vorbei. Ich spüre nichts mehr. Es ereignet sich ja nichts mehr. Es hört mich ja keiner mehr. Es geschieht kein Wunder mehr. Aber Leute, ich sage euch, Gott ist immer am Werk. Er hat keine Rente und er hat keinen Urlaub. Gottes Werk geht immer weiter. Glaub mir, das ist wahr. Sie geht immer weiter nach seinem Plan, nach seinem Zeitpunkt, auch mit dir. Schau dir Jesus an. Geh zurück zu Jesus. Er ist der Anfänger und der Vollender. Amen. Und wenn ihr Gott vertraut, wird er euch durch seine Macht bewahren, so dass ihr die große Rettung erlangt, die am Ende der Zeit offenbar wird. Glaubt ihm, vertraut ihm und geht niemals auf. Auch wenn es nicht so kommt, wie wir es wollen oder wie wir uns es vorgestellt haben. Oft sind wir frustriert oder enttäuscht. Aber oftmals haben wir den Glauben nur mit dem Kopf, mit dem Verstand angenommen. Als ich 5 Jahre alt war, kletterte ich auf einem Schoß meiner Mutter oder auf einer Hutsche. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so eine kleine Hutsche, so eine kleine Fußbank vor ihr, und sie las mir immer Märchen vor. Und abends dann kam mein Vater so ganz müde von der Arbeit nach Hause und ich fragte ihn, Mutti, las mir heute was vor. Liest du mir heute jetzt auch was vor? Aber mein Vater, der war so müde gewesen und so entnervt und sagt, ach, ich bin froh, wenn du zur Schule kommst. Dann kannst du selber lesen und dann brauchst du dich auch nicht mehr über uns zu ärgern, wenn wir keine Zeit haben, dir was vorzulesen. Das war doch was. Aber Papi, wann ist es denn soweit? Na ja, in einem Jahr. Das war doch schon mal was. Wenn es doch bloß so bald weit wäre, dann kann ich lesen, so oft ich will, wenn ich will und was mir Spaß macht. Und ich nervte meine Eltern das ganze Jahr über. Jeden Tag hatte ich dann bald gefragt, ob es jetzt schon um ist, das Jahr. Es dauerte einfach zu lange. Aber dann war es endlich soweit. Ich bekam meine Schultüte und wir gingen zur Schule. Wir kamen in die Schulklasse und kamen in unsere Sitze eingeteilt. Aber ich konnte da gar nicht zuhören und gar nichts machen. Ich hatte nur die Gedanken, wann gehen wir jetzt nach Hause. Und dann war es am Ende, stürmte ich mit der Schultüte nach Hause. Meine Eltern kamen gar nicht so schnell mit. In meinem Zimmer angekommen, nahm ich mir sofort ein Buch und wollte lesen. Aber oh Schreck, Ich machte auf, verstand nichts, konnte gar nichts lesen. Und da schrie ich aber ganz laut, Mama, Papa, ich kann gar nicht lesen. Du hast doch gesagt, wenn ich zur Schule gehe, dann kann ich lesen. Ja. Wenn ich die Schule gehe, kann ich lesen. Es war ja vollkommen wahr, was mein Vater sagte. Aber nicht sofort, das hat er nicht gesagt. Es gab einen Zeitraum dazwischen. Und so ist es auch mit der Gottesschulung. Wir denken, wir haben alles, wir können alles, ich weiß alles. Aber wir lernen, wie gibt's ein altes Sprichwort? Ich bin alt wie die Kuh und lerne immer dazu. Aber schaut euch auch mal im Herbst die Blätter an, die fallen vom Baum. Und der sieht doch ganz nackend aus. Haben wir ja gerade alles hinter uns, ne? Und so richtig farblos. Was aber vor ihm nach einer bestimmten Zeit? Wir denken noch immer, wie sieht es aus? Kahl, was soll jetzt noch draus werden? Alles hin. Aber neues Leben kommt daraus. Neues Reifen der Früchte. Die Zeit von jedermann sichtbar werden. Alles hat seine Zeit, steht im Prediger. Und jeder Christ wird in seinem Leben Wüstenzeiten durchmachen. Machen wir uns nichts vor. Aber haltet euch fest am Glauben. Was aus diesen Zeiten entsteht, hängt von unserer Reaktion ab. Schmeißt nicht alles hin. Wir können fallen, aber steht wieder auf und drückt eure Krone wieder zurecht. Und geht dann weiter. Denkt immer daran, Gott lässt uns niemals allein. Wenn wir in der Bibel lesen, dann werden wir zuversichtlich. Gott ist am Werk. Wir müssen uns ganz bewusst werden, Gott hat mit jedem Einzelnen einen Plan. Amen. Und ganz wichtig ist, wir müssen nicht nur glauben, sondern auch vertrauen. Das ist ganz wichtig. Das hat mir mal ein Gastprediger beigebracht, als ich mal so rumhing. Und er fragte mich, was ist los? Und ich bin in meine Zweifel erzählte. Da sagt er, Renate, glaubst du? Ich habe die Frage nicht verstanden. Dachte, was ist das für eine dumme, blöde Frage? Und ich war so schockiert über diese Frage. Und dann sagte ich so ziemlich frech zu ihnen, was glauben Sie, warum ich hier bin? Wenn ich nicht glauben würde, würde ich doch nicht hier sein. Aber er blieb ganz ruhig. Und dann sagte er nur, aber vertraust du auch? Glauben tust du, aber vertraust du auch? Und da hatte er einen wunden Punkt bei mir getroffen. Und dieser Punkt ist aber ganz wichtig. Dass wir glauben und vertrauen. Gott ist immer bei uns, zu jeder Zeit. Er ist immer am Werk und er will für uns immer das Beste. Wir haben oftmals falsche Vorstellungen. Wie war das bei den Emmaus-Jüngern? Jesus ging neben sie her und fragte, warum seid ihr so traurig? Sie sagten, na, wir dachten, dass Jesus erlöst und Israel nun ist er gekreuzigt. Als Jesus ihnen dann erklärte, warum dies alles so geschehen musste, fingen sie langsam an zu verstehen und fingen langsam an, Gottes Plan zu verstehen. Was auch immer geschieht, ihr müsst immer in eure Herzen wissen, Gott hat einen Plan. Für mich, für dich. Gebt niemals auf. Das ist eine Botschaft, die sich wie ein roter Faden in der Bibel durchzieht. Liebe Geschwister, schaut auf Jesus, dem Anfänger und Vollender unserer Erlösung. Jesus führte zu Ende, was er angefangen hat. Und er hatte es nicht einfach gehabt. Er stritt nicht nur ein Weilchen gegen den Satan. Bis zum letzten Augenblick gab er dem Feind nicht eine Sekunde nach, bis zum letzten Augenblick. Jesus sagte, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Jesus' Augen waren immer nach vorn gerichtet. Lots Frau blickte zurück und erstarrte zur Salzsäule. Nicht Säure, Salzsäule. Es gibt keinen bequemen Weg zur Heiligung, liebe Freunde. Wichtig ist unsere Entschlossenheit. Ich kann nur immer euch ermutigen und sagen, bleibt dran und vertraut Gott. Wir sind hier nur Gäste auf dieser Erde. Wir sind nur Pilger. Gott ist am Werk. Wir gehen hier durch eine Prüfungszeit. Gott, unser Vater, will uns für größere Dinge vorbereiten. Wenn du das weißt und wirklich von Herzen glaubst, kannst du durch verschiedene Tiefen deines Lebens gehen, ohne zu verzagen. Halleluja! Schritt für Schritt erkennst du, dass es einen höheren Plan für dich gibt. Begreift es. Er kümmert sich um uns. Es ist sein Werk. In Jesaja 40 steht, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht müde werden, dass sie wandeln und nicht matt werden. Jesus lieferte sich dem Plan Gottes aus. Als er vor Pilatus stand, verteidigte er sich nicht. Er wusste, dass sein Leben ein Teil des göttlichen Plans ist und vertraute dem Wort Gottes mitten in der Qual und mitten in der Erniedrigung. Auch er hatte trotz allem auch ein Gefühl, dass Gott ihn verlassen hätte, hatte er auch gedacht. Er schrie vom Kreuz herunter, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber die Allmacht Gottes war am Werk, in der Schwachheit. Und für viele erschien dies als ein ganz blöden, vollkommener Plan. Jesus vertraute aber dem Wort Gottes. Und durch dieses Vertrauen brachte Gott Leben aus dem Tod hervor. Wir müssen in Wüstenzeiten Gottes Plan kennen und sein Wort vertrauen. Und dranbleiben. Liebe Geschwister, gerade in Nöten, klammert euch an Gottes Wort. Gerade in Zeiten, wo Gott scheinbar nicht da ist, wo nichts geschieht, keine Wunder, keine Heilung, keine Hilfe, kann man schnell vom Wort Gottes abfallen. Das ist ganz gefährlich. Es ist eine wirkliche, gefährliche Lage, die der Satan ausnutzt. Und man gerät schnell in Verzweiflung, wenn man nicht aufpasst. Wie oft fangen wir ganz schnell an zu jammern und verfallen in Selbstmitleid. Warum gerade ich? Das ist doch die häufige Frage der Leidtragenden. Und man sollte aber lieber fragen, warum sollte gerade ich ohne Leiden sein? Frag nicht, wie kann Gott sowas zulassen? Freu dich lieber, wie kann ich diese Zulassung am besten nutzen? Gethsemane ist das Vorbild aller Beter. Ein spanischer Dichter, der hatte mal ein berühmtes Theaterstück gespielt, das Welttheater. Und da steht, dort beschreibt er, dass Gott selbst der Direktor dieses Theaters ist. Er weist jedem die Rolle an, die er und die zu ihm passt. Niemand, der Sterbliche, weiß, welche Gedanken Gott bei dieser Rollenverteilung leitet. Gott befiehlt den einen, den König zu spielen, der andere soll den Bettler darstellen, Sie der Dritte, den Bauern und ein Mädchen soll die Welt damit darstellen und spielen. Einerlei, welche Rolle wir haben. Wichtig ist, dass er sein mit gutem Glauben füllt und seine Rolle. Es gab einmal ein Heiliger, der hatte einmal ungemein viel Verleumdung und Verfolgung zu erdulden. Ein Heiliger. Obwohl er unschuldig war. Und eines Tages kniet er vor dem Kreuz und klagt Christus sein Leid. Jammern fing er an. O Herr, was habe ich doch verbrochen, dass ich so viel leiden muss? Da vernahm er vom Kreuz eine Stimme. Und was habe ich wohl verbrochen, dass ich am Schmachholz so viel dulden sollte? Deine Leiden sind mit den meinen nicht zu vergleichen. Trage sie mit Geduld. Und dieser Ausspruch ermutigte den Heiligen. Josef wurde auch von seinen eigenen Brüdern nach Ägypten verkauft. Von seinen eigenen Brüdern. Hätte er da nicht jammern können? Keiner kümmert sich um mich. Ich mache jetzt was, was ich will. Rutscht mir alle den Buckel runter. Nein, das tat er nicht. Sogar als ihm die Frau von seinem Herrn verführen wollte, blieb er standhaft. Josef durchlebte eine Zeit, in der Gott ihn scheinbar verlassen hatte. Dennoch blieb er resolut im Glauben fest. Er glaubte trotz allem, dass sein Leben noch immer in der Hand Gottes ist. Ja, er in guten Zeiten dem Herrn nachzufolgen, ist leicht. Petrus 2 steht, aber wenn um guten Taten willen leidet und das ertragt, das ist Gnade bei Gott. Es ist leicht, wenn man in der Verzweiflung dem Gefühl Raum gibt und sagt, es hat alles keinen Wert. Warum soll ich denn noch zur Kirche gehen? Wozu soll ich denn noch beten? Es ist doch alles Quatsch. Es ändert sich doch gar nichts. Kennt ihr das? Auch Josef hätte so denken können. Versetzt euch mal in seine Lage. Er war auch noch unschuldig im Gefängnis gekommen. Unschuldig. Wie hätten wir da gefühlt? Aber er blieb Gott treu. Er erwies sogar kleine Dienste. Und was tat Gott in der Zwischenzeit? Gott benutzte diese kleinen Dienste, um ihn aus dem Gefängnis herauszuholen. Und er bekam sogar noch die höchste Stellung. Und es war außerdem noch ein Teil des großen Plans der Befreiung Israels. Als Gott Josef scheinbar verlassen hatte, und auch seine Brüder ihn verworfen haben, war Gott trotzdem am Werk. So ist Gott unser Vater. Sie dachten es böse zu machen. Gottes Gedanken waren vollkommen anders. Gott gedachte es super gut zu machen. Manche unserer Begebenheiten unseres Lebens sind oft nicht leicht. Aber die Schwierigkeiten zeigen, wie es mit deiner Festigkeit, Glaubenstreue, Gottvertrauen und Glauben aussieht. Das Leid ist kein Zeichen der Abwesenheit. Das Unrecht ertragen, das ist die hohe Kunst, die der wirkliche, wahrhaftige Glaube lehrt. Augustinus sagte, man soll nicht verzweifeln an dem Bösen, sondern nur umso eifriger für sie beten, dass sie gut werden. Denn die Zahl der Heiligen ist immer aus der Zahl der Gottlosen vermehrt worden. Hölderlin sagte, wer auf Leid tritt, der tritt höher. Wer das Leid, die Depression, die Schwierigkeiten unter die Füße bekommt, wer das Negative überwindet, der steht höher. Tränen sind oft der einzige Balsam für die Leidenden, denn sie sollen getröstet werden. Gott wird abwischen alle Tränen von deinen Augen. Gott ist immer bei uns. Vergiss es nie. Aber es sind Tage, in denen Gott, unser Vater, sein wunderbares Werk an deinem Herzen und Leben vollbringt. Sei mutig und kühn und denke immer daran, Gott ist am Werk. Denk über Jesus nach. Ist er fähig, das, was er in uns angefangen hat, zu vollenden? Ja, und nochmals ja. Er vollendet seinen Plan, aber wie er es will und wann er es will. Wir sehen es im Leben Jesus. Im Augenblick verwandelt er Wasser in Wein. Hier im Natürlichen, da müssten wir längere biologische Prozesse haben. Ebenso war es, als Jesus die fiebernde Hand der Schwiegermutter von Petrus ergriffen und sie von einer Sekunde zur anderen Sekunde heilte. Gewöhnlich braucht man eine längere Zeit für eine fiebrige Infektion. Wir haben es hinter uns, unsere ganzen Grippenwellen. Schauen wir auf Jesus. Es ist unser großes Vorbild. Jeder hier von uns hat sicher auch schon Glaubenserfahrung gemacht. In Jesus haben wir einen neuen Lebensinhalt gefunden. Stimmt's? Er ist mein und dein Heiland geworden. Er ist unser Retter. Schau zu jeder Zeit auf Jesus, meine Lieben, und werft niemals das Vertrauen auf Gottes Verheißung weg. Oder seid nie gleichgültig gegenüber den Verheißungen. Und kommt euch niemals überflüssig vor, denn der Herr will gerade mit dir sein Werk vollenden. Gerade die, die bis zum Ende durchgehalten haben, empfangen ihren Lohn. Meine Lieben, denkt immer daran, wir haben nur zu tun, was möglich ist. Was nicht möglich ist, das tut Gott. Er tut das Unmögliche. Denken wir doch auch an die Geschichte mit dem Knaben und den 5 Broten und 2 Fischen. Alles, was er tun konnte, war, dass er sie Jesus gab. Aber es war alles, was Gott benötigte, um das Wunder der Speisung der 5000 zu tun. Gottes Werke tun heißt also alles tun, was möglich ist, und Gott das Übrige zuzutrauen. Jesus sagte einmal, der Sohn kann nichts von sich selber tun, sondern was er sieht, den Vater tun. Denn was dieser tut, tut gleicherweise auch der Sohn. Wollen wir auch seine Mitarbeiter sein? Wollen wir auch seine Diener sein? Das bedeutet aber, seine Pläne, seinen Willen, seine Absichten zu kennen. Das bedeutet für viele Christen ein radikales Umdenken, weil sie ihre eigenen Absichten aufgeben müssen und nach seinem Willen handeln müssen, um Jesus Absichten zu verfolgen. Es gibt absolut keine Emanzipation bei Gott. Wir sind auf ihn und seiner Führung angewiesen, zu jeder Zeit. Er ist der Chef bei uns. Jesus hat es uns vorgelebt und in seine Fußstapfen sollen wir gehen. Sein Leben bestand aus Liebe, Hingabe und Opfer. Es ist möglich, dass es uns nicht immer gelingt, weil wir von seiner Spur abgekommen sind, weil wir andere Wege gegangen sind. In Psalm 32 heißt es, seid nicht wie ein Ross, wie ein Maultier, ohne Verstand. Mit Zaum und Zügel ist seine Kraft zu bändigen, sonst nahen sie dir nicht. Kinder des Lichts kann Gott mit seinen Augen leiten. Sie sind nicht mehr wie die Maultiere, denen man nur mit Zaum und Zügel beikommen kann. Im Buch der Sprüche heißt es, dass der gerechte Mann 7-mal fallend, aber er steht immer wieder auf. Liebe Geschwister, wenn du das Gefühl hast, du bist gefallen und du fühlst dich, als ob du kilometerweise von Gott entfernt bist, dann verzweifle nicht. Komm zurück zu Jesus. Heute ist die Chance, umzukehren. Kommt wieder in seine Spur. Jesus spricht, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. Und schaut euch Petrus an. Was hat er getan? Man kann nicht wirklich leben, ohne ein Glied des Reiches Gottes zu sein. Wir müssen alle Mitglieder sein. Das Reich Gottes war ihm nahe gewesen. Er ist mit Jesus 3 Jahre zusammen gewesen. 3 Jahre war er mit Jesus zusammen. Aber nun hatte er alles verscherzt. Er hatte seinen Heiland verleugnet. Sein Herz schrie, ich bin es nicht mehr wert, als er es erkannte. Es liegt eine unendliche Traurigkeit über jener Geschichte aus Johannes 21, wo er den anderen Jüngern sagt, ich habe versagt, ich will jetzt wieder fischen gehen, ich gehe in mein altes Leben wieder zurück, weil ich des Reiches Gottes nicht wert bin. Doch Jesus sucht ihn, findet ihn, weist ihn auf sein für ihn vergossenes Blut hin. Und da geht dem Petrus auf einmal die Sonne auf. Mir ist Erbarmen widerfahren. Erbarmung, den ich nicht wert bin. Und Jesus sagte nur, liebst du mich? Jesus ist der größte Rettungsunternehmer, den es überhaupt gibt. Er bietet neues Leben an. Er streckt seine Arme nach euch aus. Und in diesen Momenten des Versagens brauchen wir Gnade und wir brauchen sein Erbarmen. Er freut sich, wenn wir einsichtig sind und um Vergebung bitten. Er wird nicht ärgerlich sein. Werden uns nicht bewusst, nur Schuldige brauchen Vergebung. Nur Schuldige brauchen Gnade. Henoch hat es auch gelernt, vor Gott zu wandeln. Er ist auch ein gutes Beispiel für uns. Er lebte genauso wie wir in einer gottlosen Umgebung. Er war nichts Besonderes. Er war genauso wie du und ich. Auch er hatte Probleme wie du und ich. Und er stand mitten im Leben. Er hatte auch Frau und Kinder, somit auch Verpflichtungen, wie wir auch haben. Aber er versteckte sich nicht vor seine Probleme. Er zog sich nicht vor seine Probleme zurück und er schmiss auch nie alles hin. Im 1. Mose heißt es, Henoch wandelte mit Gott, er redete ununterbrochen mit ihm. Gott war alles in seinem Leben, immer an erster Stelle. Henoch hat es gelernt, vor Gott zu wandeln und das mitten in einer gottlosen Umgebung. Es gibt also keine Ausreden für uns. Er sorgte für seine Familie, er arbeitete, diente und handelte, aber er war nicht mehr weltlich gesinnt. Trotz der Anforderungen, die das Leben an ihn stellte, ließ er sich nicht von der gemeinschaftlichen Beziehung von Gott abhalten. Er brannte für den Herrn und in jedem Augenblick war er mit ihm verbunden. Ist das nicht klasse? Jeden Tag muss ich mich zum Glauben neu entscheiden. Jeden Tag muss ich immer neu zu Jesus kommen und mit ihm Gemeinschaft haben. Jeden Tag muss ich mit Gott reden und auf seine Antwort warten. Oftmals beten wir und dann sind wir weg und hören ja nicht mehr seine Antwort. Aber Gott bedrängt uns nicht. Es ist unsere Entscheidung. Aber er wartet auf uns, weil er uns lieb hat. Folgen wir Jesus Beispiel nach. Er ging jeden Morgen und Abend allein zum Vater, um mit ihm zu sprechen. Allein. Manchmal zog er sich auch mittags ohne seine Jünger zurück. Jesus war Gott immer gehorsam. Jesus hat sich nicht nur entschieden zu tun, was sein Vater sagte, nein, er tat es auch. Folgt seinem Beispiel, lebt im Willen Gottes, bleibt immer mit Gott in Beziehung, Nährt euch jeden Tag von Gottes Wort und beobachtet, wie euer Leben verwandelt wird, schrittweise. Und darum heißt es in Epheser 5,14, wach auf, du Schläfer. Meine Liebe, achtet genau auf eure Lebensweise. Lebt nicht wie Unwissende, sondern wie Menschen, die wissen, worauf es ankommt. Nutzt die Zeit, denn wir leben in einer bösen Welt. Begreift, meine Lieben, was der Herr von euch erwartet. Der Gläubige weiß, dass die Welt mit ihren Sünden uns wieder vom schmalen Weg abbringen will. Die Welt kann ihn, ohne dass es gewahr wird, umgarnen, wie so ein Kokon. Du brauchst deshalb viel Umgang mit Gott. Und ein Sprichwort sagt, sage mir, mit wem du verkehrst, und ich sage dir, wer du bist. Das Wichtigste in deinem Leben ist das Ziel Gott selbst. André Moret schreibt, wenn wir nicht zu unserem Ziel machen, in der Demut zu wachsen, könnten wir eines Tages feststellen, dass wir uns zwar an schöne Gedanken und Gefühlen, an feierlichen Handlungen und Glaubensaussagen berauscht haben, dass aber das einzig sichere Kennzeichen der Gegenwart Gottes ist das Verschwinden unseres Egos. Die ganze Zeit gefehlt hat. Viele Christen verschwenden oft ihren Glauben. Es dreht sich oft alles um ihre eigene Person, eigene Nöte, eigene Wünsche. Wo sind die Hennos von heute, die ihren Glauben dafür einsetzen, aus dem finsteren Bereich des Teufels in die Hände von Gottes lieben Sohn versetzt zu werden? Heutzutage haben wir so viele Hilfsmöglichkeiten, die Henoch nicht hatte. Ich wünsche dir, liebe Bruder, liebe Schwester, dass ihr wahrhaftig Jesus in eurem Herzen aufnehmt. Wir brauchen ein lebendiges Glaubensleben. Wenn du dich von Gottes Wort ernährst, wird dein Glaube gestärkt. Und ein schönes Gebet wäre, wenn wir den Tag mit den Worten des Psalmisten David 25 anfangen würden. Herr, zeige mir den Weg, den ich gehen soll. Lass mich erkennen, was du von mir verlangst. Lehre mich, in der Treue zu dir mein Leben zu führen. Du bist doch der Gott, bei dem ich Hilfe finde. Auf dich hoffe ich zu jeder Zeit. Amen. Ein schönes Beispiel ist auch für alle Gläubigen König Hiskia. Er bekam in Form eines Briefes eine Botschaft. Er las ihn und ging hinauf in das Haus des Herrn und breitete es dem Herrn aus. Welch ein Segen gäbe es im Leben des Menschen, welche wunderbare Beweise, dass Gott am Werk ist, wenn wir alle Dinge, die uns widerfahren, sofort in die Gegenwart Gottes bringen würden. Nicht am Telefon, nicht beim Freund, nicht bei denen, sondern dass wir als erstes zu Gott bringen würden, in Gottes Gegenwart. Die Bibel ist so aktuell, dass es immer mich in Staunen versetzt. Es gibt keine Situation, die zu aussichtslos und trostlos wäre, keine Zeitepoche, in der Gott nicht in gleicher Weise sein Wort durch Zeichen und Wunder bestätigen wollte, wie am Anfang. Jesus gab sich hin und lieferte sich im Gehorsam seinem Vater völlig aus. Er gab sich selbst auf. Er legte sich selbst seine Liebe, sein ganzes Herz, sein Blut und Leben in die Erlösung der Menschheit hinein. Er war seinem Vater bis zum Tode am Kreuz gehorsam. Sein kostbares Blut hat die Kraft, Menschen zu befreien. Amen. Und umzuwandeln, dass dein ganzes Leben neu wird. Amen. Das war seine Hingabe. Denk darüber nach. Hingabe bedeutet, dass wir nicht das eigene Ich suchen, sondern es aufgeben. Der Grund für die Werke Gottes für uns liegen nicht an uns, sondern es ist Gottes Erbarmen und Gottes Gnade. Das schließt jedes Eigenlob aus. Du bist neugeboren zur lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesus Christus. Jeder liegt in seiner Verantwortung. Nur durch die Bruderliebe erkennt man die Jünger Jesus. Habt einander lieb, will täglich neu praktiziert werden. Seid mal ehrlich, das ist nicht immer einfach, die eigene Ich-Sucht. Schwierige Verhältnisse oder Umstände oder dass mir der Bruder oder die Schwester unsympathisch ist, können das Leben für uns schwer machen. Überlegen wir doch mal. Aber denkt daran, ein Kind kann doch nicht so schnell laufen. Und nur weil ich es eilig habe, werde ich das Kind nicht stolpern oder hinfallen lassen. Daher müssen wir geduldig sein. Obwohl wir vielleicht schneller laufen können, gehen wir doch mit dem Kind. Jeder von uns muss sich in Geduld üben. Und da hapert es bei mir noch oft. Das können wir auch im Geistigen übertragen. Wir dürfen nichts erzwingen. Okay? Ihr wisst schon, was ich meine. Eine Begegnung mit Jesus, die in einer ganz entscheidenden Stunde stattgefunden hat, ist kein Abkürzungsweg zu einem gesunden Gefühlsleben. So wichtig sie auch ist, sie ist aber kein Schnellverfahren für Schwierigkeiten der Lebensbewältigung. Es ist ganz wichtig, dass wir verstehen lernen und Jesus es gestatten, durch den Heiligen Geist heilend in unser verwundetes und verworrenes Leben einzugreifen. Das müssen wir endlich begreifen. Die Verletzungen der Menschen sind tiefer und ernster, als wir annehmen. Und tiefer, als sie selbst es wissen oft. Wie der Krebskranke oft nichts von seiner Krankheit weiß. Wenn wir das verstanden haben und gelernt haben, richten wir auch die anderen Menschen nicht mehr so hart und bringen Geduld auf. Wenn wir das tun werden, werden wir davor bewahrt, unsere Schwester oder Bruder ungerecht zu kritisieren und zu verurteilen. Es sind keine Schwindler, es sind keine Schauspieler, es sind keine Heuchler, es sind Menschen wie du und ich mit Wunden, Narben und falschen Lebenserwartungen, die ihr Verhalten mitbestimmen. Man kann unmöglich erkennen, wie jemand wirklich ist, wenn man nur von seinem äußeren Verhalten ausgeht. Manche Bereiche unseres Lebens braucht Heilung durch den Heiligen Geist. Bodel Schwing, der hat mal rechts und links eine Backpfeife von Mann gekriegt. Und alle haben geguckt, was er und wie er jetzt reagieren würde. Und er ist ganz ruhig geblieben und hat einfach nur gesagt, ach, der arme Mann, der hat zu wenig Liebe erfahren im Leben. Toll, ne? Nehmen wir Jesus an. Jesus Leben in uns. Das ist das Leben, was Frucht bringt. Die Liebe Gottes ist das Größte im Himmel und auf Erden. Nach einem 6-wöchigen Fasten, was ich mal gemacht habe, weil ich eine Schokoladensucht hatte. Und da hilft nur 6 Wöchige Fasten, um das zu unterbrechen. Und als wir dann aufhörten, also wieder Abbruch machten von dem Fasten, da fingen wir mit einem Apfel an, mit einem rotwangigen Apfel. Und es war ganz toll, nach 6 Wochen einen Apfel in der Hand zu halten. Ganz bewusst die Form zu sehen von dem Apfel. Und wir mussten auch an diesen Apfel riechen. Das war ein Erlebnis. Heute ist es selbstverständlich, wir greifen uns einfach einen Apfel. Aber wenn man 6 Wochen gefastet hat, sieht es ganz anders aus und ist kaum vorstellbar. Aber wenn wir jetzt mal diesen Apfel fragen würden, wie bist du entstanden? Was würde er eigentlich antworten? Vielleicht würde er mir vom Schutz der Blätter erzählen. Vielleicht würde er mir auch vom Schutz der Zweige erzählen. Und von dem Regen und von dem Sonnenschein. Aber ist das wirklich alles? Überlegt mal. Oder würdet ihr ihm jetzt den Apfel klar machen, dass es weit unter ihm in der Erde versteckt noch eine Wurzel gibt, die ihm seine Lebenskraft gibt? Und das ist noch nicht alles. Denn kein Baum ist imstande, diesen Lebenssaft selbst zu bilden. Dieses Leben ist eine Gabe Gottes. Denke doch auch niemals, dass es dein Glaube war, durch den du Jesus als deinen Retter angenommen hast. Denk auch nicht, dass irgendeine Tat die Grundlage für deine Erlösung war. Es ist Jesus, der das Wasser gibt, von dem er zu der Samariterin am Brunnen sprach. Es ist Jesus, der dir die Last abnimmt. Es ist Jesus, der in die zerrissenen, unzerbrochenen Herzen das Öl himmlischer Freude gießt. Es ist Jesus, der dir die Sorgenfalten glättet. Und es ist Jesus, der dich aus der Dunkelheit der Nacht in das Licht seines Tages bringt. Halleluja. Und mir kommen immer persönlich die Worte Jesus ins Herz. Wenn ich mich über irgendetwas ärgere oder sonst was, dann kommt immer in mein Herz, wie Jesus sagte am Kreuz, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und Jesus betete für Menschen, die es nicht wert waren am Kreuz, die Mörder waren, Verbrecher waren, sonst was. Kommt, liebe Geschwister, und vertraut ihm deinen Fall an, wo du mit deiner Kunst am Ende bist. Vertrau ihm an. Jesus kennt deine Lage genau. Er sieht den Zustand deines Herzens und er weiß um die Versuchung, die du gerade durchstehst. Er kennt uns besser als wir uns selbst. Und wenn du betest, plapper einfach, wie der Schnabel gewachsen ist. Er weiß, was in Gottes Absicht liegt. Und er weiß auch genau, was in dir vorgeht. Er ist der allerbeste Rechtsanwalt für uns vor Gott. Jesus Christus ist der einzige Vermittler zwischen uns und Gott. Es gibt keinen anderen. Er ist wahrhaftig der einzige wahrhaftige Vermittler zwischen uns und Gott. Jesus bittet niemals vergebens. Mit blutenden Händen errang er den Sieg. Seine Füße am Kreuz genagelt und trotzdem ging er als Sieger hervor. Liebe Freunde, lasst euch niemals davon abbringen, die göttliche Botschaft weiterzusagen, dass Gnade da ist für jeden Sünder. Lass Jesus Gebet zu deiner Leidenschaft werden. Vergib ihn, Vater, vergib ihn. Vater, großer Gott, denn sie wissen wirklich nicht, was sie tun. Amen. Meine lieben Geschwister, verkündigt überall, wo ihr seid, die Liebe Jesu, sein Blut, seine Barmherzigkeit, seine Macht, seine Gnade. So können wir tatsächlich vor den Menschen unser Licht leuchten lassen. Eva von Thiele Winkler hat das segnende Tun der Kinder Gottes so formuliert. Es kommt nicht darauf an, geliebt zu werden, sondern zu lieben und anderen zum Segen zu sein. Es kommt nicht darauf an, zu genießen, sondern mitzuteilen. Es kommt nicht darauf an, an sich selbst durchzusetzen, sondern sich selbst zu verleugnen. Es kommt nicht darauf an, an sein Leben zu finden, sondern es zu verlieren. Es kommt nicht darauf an, dass Gott unseren Willen tut, sondern dass wir seinen Willen tun. Und es kommt nicht darauf an, ob wir lange leben, sondern dass unser Leben ein Segen war. Meine lieben Geschwister, wenn wir an der Straße stehen und haben eine Ampel, bei Rot und Gelb werden wir weit stehen bleiben. Bei grün werden wir erst drüber gehen. Und ich sage euch, heute ist grün, gehen wir. Jesus wartet auf uns. Du brauchst niemanden, um eine Genehmigung zu bitten. Du entscheidest. Nehmen wir den anderen so an, wie Gott uns in Jesus angenommen hat. Amen. Und in einem alten taoistischen Text steht, Pflicht ohne Liebe macht verdrießlich. Verantwortung ohne Liebe macht rücksichtslos. Gerechtigkeit ohne Liebe macht hart. Wahrheit ohne Liebe macht kritiksüchtig. Erziehung ohne Liebe macht widerspruchsvoll. Klugheit ohne Liebe macht gerissen. Freundlichkeit ohne Liebe macht heuchlerisch. Ordnung ohne Liebe macht kleinlich. Sachkenntnis ohne Liebe macht rechthaberig. Macht ohne Liebe macht gewalttätig. Ehre ohne Liebe macht hochmütig. Besitz ohne Liebe macht geistig. Glaube ohne Liebe macht fanatisch. Damit will ich jetzt zu Ende kommen. Gott segne euch. Er möge euch ganz neu seinen Geist der Liebe in eure Herzen bringen, auf dass ihr es weitergeben könnt. Ich wünsche euch, liebe Geschwister, die mich heute hören können, von ganzem Herzen ein erfülltes Leben im Licht Gottes und im lebendigen Glauben an Jesus Christus. Wacht auf, seid bereit, ihm zu begegnen. Was die Natur, die Welt ohne Sonne wäre, das ist das Menschenleben ohne Jesus. Es gibt keinen Grund zum Versagen. Wir haben jemanden, der an unserer Seite steht. Dein Gott will auch für dich kämpfen. Und Goethe sagte einmal, ich sehe ihn auf dem Siegeswagen, den, der für uns am Kreuze starb. Halleluja. Wir wollen ihn jetzt noch gemeinsam loben und preisen und unseren Abendopfer aufnehmen.